12. 25.12.2010, 10.03 Uhr. Lektüre: Nabokovs Autobiografie. Bis auf 3-4 starke Stellen enttäuschend. Immer großer Anhänger seiner Arroganz gewesen, aber die Eitelkeit hier unerträglich. Auch keine gute Idee, die erlebten Katastrophen des 20. Jahrhunderts unter herablassend heiteren Landschaftsbeschreibungen zu begrünen und zu begraben. Wahnsinnig unsympathisch alles. Ich wünschte, ich hätte das nicht gelesen. Gut, der Anfang mit den beiden Dunkelheiten. Das Mädchen, das sich von ihm auf der Straße nicht erkannt glaubt. Das erste Gedicht. 14.04 Uhr. Meine Mutter erzählt, ich sei mit 4 Jahren Zeuge der Mondlandung gewesen. Wusste ich nicht. Kann mich nicht erinnern. Auf meinen Wunsch hin habe man mich nachts aus dem Bett geholt. 21. Juli 1969, 3.56 Uhr. Deutliche Erinnerung dagegen an das andere große nächtliche Aufstehen meiner Kindheit. Muhammad Ali gegen Antonio Inoku. Im Haus meiner Urgroßmutter auf Helgoland. Sie war über 90 und schaute sich den ganzen ermüdenden Kampf ebenfalls an. Irgendwann musste der Kampfrichter kommen und Isolierband über Inokus Stiefelspitzen kleben, das beim Herumtreten immer wieder abging. 27.12.2010, 20 Uhr. Fußball mit meinem Vater und seiner Gruppe, die seit knapp 50 Jahren zusammenspielt. Der Hausmeister hat in den Ferien die Schlösser an der Halle ausgetauscht und ein Dutzend 70-Jähriger steigt hinten über den Zaun und marschiert durch den halbmetertiefen Schnee auf dem Sportplatz zum Hintereingang, um mit der Begeisterung und teilweise auch den Fähigkeiten von 5-Jährigen eine Stunde zu kicken. So hatte ich mir mein Alter auch immer vorgestellt. 2.1.2011, 8.50 Uhr. Traum. Ein Alleinunterhalter auf der Hammond-Orgel spielt Schuberts Am Brunnen vor dem Tore und gleitet in ein Medley entsetzlicher Schlager über. Im Halbschlaf keine Schwierigkeiten, in dem Traum das Verlöschen meiner geistigen Energie zu erkennen. Schon einige Wochen praktisch nicht mehr richtig gearbeitet. Übergang in den alten Stumpfsinn. 6.1.2011, 11.50 Uhr. 50 Meter durchgekrault und dabei fast abgesoffen. Irgendwas mache ich falsch. Ich bin zwar nicht ganz von der steinernen Konsistenz meines Vaters, der, wenn er die Luft ausatmet, innerhalb von Sekunden zum Grund sinkt, aber die ideale Wasserlage habe ich, glaube ich, auch nicht. 20.26 Uhr. Mit der Diagnose Leben geht, Leben ohne Hoffnung nicht. Am Anfang konnte ich ihm immer sagen, ein Jahr hast du mindestens noch. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Auch wenn ich den körperlichen und geistigen Verfall, der von den avisierten 17 Monaten noch abgehen sollte, dabei ausblenden musste. Aber nachdem der größere Teil der statistisch erwartbaren Zeit vorüber ist, ist der Blick auf den schwindenden Rest immer beunruhigender. Obwohl ich mich, private Milchmädchenrechnung, nach 10 Monaten ohne Rezidiv bereits auf die rechte Seite der Glockenkurve durchgeschlagen zu haben glaube. Aber die Tage schwinden dahin und mit ihnen die Hoffnung. Das Arbeiten wird immer schwerer. Die letzten Wochen krampfhaft Kapitel zusammengeschraubt, das Gefühl der Sinnlosigkeit überrennt mich. Deshalb jetzt nochmal das in Deutschland nicht zugelassene Avastin gegoogelt, das mit Sonderantrag bei der Krankenkasse bei rezidivierendem Glioblastom zum Einsatz kommt. Eine komplette Remission des Tumors gelingt Avastin bei 1,2%, zusammen mit Irinotecan bei 2,4%. 2,4%? Wusste ich gar nicht. Das ist jedenfalls nicht null. Weiter gegoogelt. Bei über 90% der Glioblastome, lese ich, kommt es zum Rezidiv. Bei weit über 90%. Was soll das denn jetzt heißen? Ich war immer von 100 ausgegangen. Keine Statistik zeigt Überlebende. Aber es endet jede Statistik zum Glioblastom sowieso bei 5 Jahren. Dann haben sich ausreichend viele verabschiedet und für die sich im horizontnahen Nebel der X-Achse verlierende Kurve interessiert sich die Medizin nicht mehr so. Aber es sind nicht null. Es sind anscheinend nicht null. Wobei den meisten Fällen von Langzeitüberlebenden offensichtlich eine falsche Histologie zugrunde liegt. 9.1.2011, 10.44 Uhr. Traum. Gartenparty bei Holm. Liege neben dem Rasensprenger und höre den Gesprächen zu. B. kritisiert Chick insbesondere die Episode mit der Großfamilie, die erkennbar in Kringeldorf spiele, wo die Straßen bekanntlich überfüllt seien von Ärzten. Warum hätte ich das verschwiegen? Stattdessen beschriebe ich Warnemünde. Er findet das Buch scheiße. Er findet auch den Autor scheiße. Und im Halbschlaf höre ich ihn reden und freue mich wie ein kleines Kind. Dann krieche ich auf allen Vieren unter dem Rasensprenger herum. Tom Labeck gestorben, 28 Monate nach seinem ersten Anfall. Einer seiner letzten Texte beschäftigt sich mit der kleinen gelben Mauerecke auf Vermeers Ansicht von Delft. Darüber habe ich vor rund 10 Jahren auch mal geschrieben. 11.01.2011, 12.43 Uhr. Lektüre: Duves Vegetarierbuch. Hatte mich vor einem Jahr beim Lesen von Consider the Lobster schon mal zu keiner rechten Meinung durchringen können. Was ich an Foster Wallace Argumentation nicht nachvollziehen kann, ist, wie man der Frage, ob und wie viel Schmerzen im Hummer beim Tötungsvorgang auftreten und auf welche Arten diese Schmerzen minimierbar sind, so viel Aufmerksamkeit widmen kann, dass die Frage nach der Tötung darin untergeht. Artgerechte Haltung und humanes Sterben. Ich meine, natürlich sind Schmerzen nicht toll. Und die seitenlange Untersuchung, woran man Schmerzempfinden in einem nicht sprechen könnenden Lebewesen erkennt, epistemologisch sehr interessant. Aber angesichts der endgültigen Auslöschung der Existenz scheint die Frage des außerdem damit verbundenen Schmerzes etwa so zweitrangig wie, sagen wir, die Frage, ob man bei der Folter dem Menschen einen Fuß abschneiden darf, was die Rückkehr in ein späteres Leben für immer auf unerträgliche Weise behindern und unnötig erschweren würde, während Waterboarding, da es keine solchen Folgen hat, etc. Inkonsequenterweise bin ich kein Vegetarier. Unter anderen Umständen würde ich mich jetzt vielleicht umstellen. Aber meine Ernährungssituation ist desolat, immer gewesen. Haribo, Konservendosen, ein bisschen Obst. Als ich nach Berlin kam, war meine größte Befürchtung, ich müsste verhungern, und mein erster Impuls, eine Wohnung in Mensanähe zu suchen. Ich wünschte, der Staat würde diesen ganzen Mist einfach verbieten und mir so die Entscheidung abnehmen, was mir selbst sehr befremdlich vorkommt. Ich habe für mein Leben nie Gesetze gebraucht. 12.58 Uhr. Seit geraumer Zeit schon läuft meine Empathie auf seltsamer Spur. Früher irgendwann hatte ich mir mal vorgestellt, der nahe Tod würde möglicherweise Hass auslösen. Hass auf die Welt, Neid auf die Überlebenden, vielleicht sogar den Wunsch, noch einmal Amok zu laufen und möglichst viele mitzunehmen. Tatsächlich hatte ich mal einen Text in diesem Sinne angefangen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich kann kein Käferlein mehr im Hausflur entdecken, ohne es auf den Finger zu nehmen und draußen auf einen Grashalm zu setzen. Zur gleichen Zeit durchströmt mich diffuses Glücksgefühl, wenn eine Boulevardschlagzeile den Tod eines im Eis ertrunkenen 2-Jährigen vermeldet. Es dauert ein paar Sekunden, bis mir einfällt, wie schlimm es für die Eltern ist. Aber für das Kind ist es das Beste. Den oft und vermutlich zu Recht kritisierten Satz, das Leben sei der Güter höchstes nicht, ich würde ihn jetzt unterschreiben. Was ist das größte Glück? Bewusstlos sterben. Und ein unauffällig in den Nacken gehaltenes Bolzenschussgerät entspricht diesem Glück sonderbarerweise genau. Klingt alles irgendwie inkonsistent, auch für mich selbst. Was offensichtlich daher rührt, dass ich von 2 Positionen aus argumentiere. Aus alter Gewohnheit noch aus der Position des Lebenden, der mit wachsender Rührung jede Äußerung belebter Materie betrachtet, zugleich aus der Perspektive, die das Ganze im Blick hat und sich nichts sehnlicher wünscht, als zum Ende zu kommen. Tatsächlich spüre ich mehrmals am Tag meine Perspektive umschlagen, manchmal im Minutentakt, was sehr anstrengend ist. Synthese findet nicht statt. Eine ganz andere Frage, die sich Krebskranke angeblich häufiger stellen, die Frage, warum ich, ist mir dagegen noch nicht gekommen. Ohne gehässig sein zu wollen, vermute ich, dass diese Frage sich hauptsächlich Leuten aufdrängt, die, wenn sie Langzeitüberlebende werden, Yoga, grünen Tee, Gott und ihr Reiki dafür verantwortlich machen. Warum ich? Warum denn nicht ich? Willkommen in der biochemischen Lotterie. 14.01.2011, 9.46 Uhr. Traum. Ich will mit Marek eine Fahrradtour zu meinen Eltern machen. Zu spät fällt mir ein, dass Marek viel schneller fährt als ich. Wir müssen uns trennen. Im Haus meiner Eltern angekommen, packt meine Mutter mir zusätzliche Sachen in den Rucksack, denn jetzt soll es weitergehen zu meiner Großmutter, die tot ist. Riesige Badelaken, zwei Paar Schlittschuhe und so weiter. Viel zu viel Gewicht. Als ich alles Überflüssige wieder ausgepackt habe, ist der Rucksack leer. Ich wünschte, meine Träume würden wieder etwas kryptischer. 15.01.2011, 17.36 Uhr. Gerade werden die Filmrechte verhandelt. Und das ist vielleicht der Punkt, wo ich dann doch so eine Art von Ressentiment empfinde. 25 Jahre am Existenzminimum rumgekrebst und gehofft, einmal eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Ausblick zu haben. Jetzt könnte ich sechsstellige Summen verdienen und es gibt nichts, was mir egaler wäre. 13. 17.01.2011, 12.09 Uhr. Traum. Ich habe eine 4- oder 5-jährige Tochter, der ich sagen muss, dass ihre Mutter im Gefängnis ist. Ich versuche es ihr mit einem Gedicht zu erklären, aber der Reim in der letzten Zeile verlangt hartnäckig das Wort Tod. Tags zuvor Silke Enders Mondkalb gesehen. Randy Pausch gegoogelt. Fast täglich Dschungelcamp. Die Überraschung, dass man ein Dutzend Menschen casten kann, inmitten dessen Rainer Langhans, der mit Abstand vernünftigste ist. Auch das ein Schritt in Richtung Normalität. Im Frühjahr noch verursachte Heidi Klum im Fernsehen mir Todesangst. Nicht polemisch jetzt oder als lustige, feuilletonistische Übertreibung, sondern tatsächlich Todesangst, nackte Angst, das nutzlose Verrinnen der Zeit. Musste ich sofort wegschalten. Und weiß auch nicht so genau, wie ich das finden soll, dass es jetzt wieder anders ist. 21.01.2011, 20.29 Uhr. A angerufen. Stimme nicht wiedererkannt, Person nicht wiedererkannt. Komplett in die Esoterik abgedriftet, zutiefst deprimierend. Immer noch der Text von der Suche und der mit Spannung erwarteten anderen Welt. Sie spricht mit Tieren und Tiere sprechen mit ihr, teilen ihr mit, dass sie vom Treiben der Menschen auf diesem Planeten genug haben. Liebe meines Lebens, schönste Frau der Welt. Ich könnte mir jetzt in den Kopf schießen, wenn ich das nicht eh schon könnte. 23.01.2011, 13.09 Uhr. Lektüre Madame Bovary. Mit Anfang 20 Mal gelesen und nicht kapiert. Im Vergleich zu Stendhal langweilig gefunden. Jetzt völlig begeistert die ersten 100 Seiten gelesen. Die nach Dogma-Prinzipien abgefilmten Details am Wegesrand. Ungeheure Zeitmaschine. Und dann, wenig später, langweilt es mich schon wieder und ich muss aufgeben. Seit der OP durch fast kein Buch mehr durchgekommen. Immer mit Begeisterung rein und dann den Faden verloren. Was gut ist, ist sowas wie Lolita, das funktioniert noch. Eine Literatur, die nicht nur nicht langweilig ist, sondern in jedem einzelnen Satz nicht langweilig. Bei allem anderen drifte ich weg. In der Times mal über Cormac McCarthy gelesen. He doesn't rate anyone who doesn't deal with the issues of life and death. Writers like Proust and Henry James, I don't understand them. To me, that's not literature. 26.01.2011, 17.30 Uhr. Kopfschmerzen, Übelkeit, schließlich Zittern und Angst. Wovor? Unklar. Nicht vor dem Tod. Vor den Schmerzen? Davor nicht mit der Arbeit fertig zu werden? Kann's nicht zuordnen. Schachverabredung abgesagt. C kommt vorbei und hält meine Hand. 27.01.2011, 6.19 Uhr. Aufgestanden, schwimmen gegangen. Es ist noch dunkel, als ich wieder aus dem Schwimmbad komme. Es schneit. Seit 2-3 Wochen arbeite ich wieder jeden Tag. Nicht so effektiv wie ein Chick, aber ich fange morgens an und höre abends auf. Mehr geht jetzt nicht. Das zentrale Kapitel, in dem der Psychologe den Amnestiker verhört, an dem ich wochenlang rumgeschraubt habe, liegt endlich hinter mir. Es ist nicht wirklich gut, aber besser kriege ich es jetzt nicht hin. kann Passig noch den Quatsch rausstreichen, wenn sie will. Im Moment heißt der Roman Sand. Liste verworfener Titel in der Reihenfolge Nüchterne, Supermarktkassenbestseller, Hochkultur, Parodien, 70s, Mit Gewalt und Too Much. Wüstenroman. Amnesie. Sand. Geheimsache Sand. Zwischenfall an der Oase Tindirma. Im Salzviertel. Der Fall Sand. Die Uranoase. Herz aus Sand. Sand der Sehnsucht. Am Ende der Fata Morgana. Söhne des Sandes. Tod in der Sanduhr. Die Hölle ist gelb. Schloss aus Sand. Der Gesang des Sandes. Wo der Sand wohnt. Das Sandkorn Allahs. Spuren im Sand. Suren im Sand. Sand in der Sahara. Nur die Sonne hört mein Seufzen. Die Sandmaske. Die erinnerte Wüste. Wüsten des Zorns. Strand ohne Meer. Unter Dünen. Vergessener Sand. Die Wüsten des Bösen. Das wüste Denken. Der letzte Sand. In Plüschwüsten. Für eine Handvoll Sand. Die Wüste des Realen. Schuld und Düne. In Wüsten nichts Neues. Ein Sandkorn zu viel. Sandige Gitarren. Der gläserne Sand. Der Sandwolf. Welt als Wüste und Vorstellung. Der Wille zur Wüste. Sie nannten ihn Sand. Sand ohne Eigenschaften. Wanderdüne später. Der Mann, der aus der Hitze kam. Männer, Miezen und Muslime. Dicke Luft in der Sahara. Ein Kamel zum Knutschen. Kojoten lügen nicht. Todestango im Treibsand. Das Ultrazentrifugenmassaker. Das afrikanische Ultrazentrifugenmassaker. Die Wüste kennt kein Erbarmen. Die Farbe der Hölle. Wüste ohne Wiederkehr. Särge aus Sand. Das sandige Grab. Wüsten des Wahnsinns. Düne des Grauens. Die unsichtbare Fata Morgana. Ein Sandkasten so groß wie die Hölle. Oase des Wahnsinns. Massaker des Grauens. 1000 Grad im Schatten. Für eine Handvoll Uran 235. Gibt wahrscheinlich nichts, was billiger wäre zur Spannungserzeugung in der Fiktion als Totalamnesie. Aber ich dachte, man muss mit einfachen Mitteln arbeiten, wenn man schwierige nicht beherrscht. 29.01.2011, 19.05 Uhr. Briefe zerrissen, in der Badewanne eingeweicht, mit Tinte übergossen und entsorgt. Die schlimmsten Briefe meines Lebens. Hatte damals Kopien gemacht, weil ich wusste, dass sie mir eines Tages schwer im Magen liegen würden. Einen aufgemacht, der mit dem Satz begann, ich bin nicht verrückt. 1987, die Hölle. 30.01.2011, 21.20 Uhr. Tischtennis im Soho-Haus. Sascha ist Mitglied und nimmt uns mit rein. Empfangstresen, ein Baustellengerüst mit rohen Brettern, wie in den illegalen Kneipen, die es hier an gleicher Stelle vor 15 Jahren überall gab und von denen meines Wissens keine übrig ist. Am Fahrstuhl kommt einem als erstes Moritz von Uslar entgegen. In der Lounge oben schöne, entspannte Atmosphäre und mein Kleinbürgerhass auf diese Leute, die 100 Euro im Monat zahlen, um an zwei Kaminfeuern sitzen zu können, ist ungebrochen groß. 1.02.2011, 23.34 Uhr. Morgens Kopfschmerzen, zu schlapp zum Arbeiten, zu schlapp zum Aufstehen, ausgebrannt. Stundenlanger Spaziergang ums Schloss Charlottenburg. Lektüre: Kästners Fliegendes Klassenzimmer, 1933. Merkwürdige Rahmenerzählung mit einem Ochsen. Aus der Verfilmung erinnere ich jedes Bild. Spannung kommt nicht auf, kein Plot. Wikipedia erklärt Kästners Erfolg im Kontrast zu den aseptischen Märchenwelten der damaligen Jugendliteratur. Daraufhin nochmal Peak reist nach Amerika, 1927 gelesen. Das Buch, das ich neben Rot und Schwarz wahrscheinlich am häufigsten in meinem Leben gelesen habe. Besser. Bessere Sprache, bessere Dialoge, viel rasantere Handlung. Jedenfalls die ersten zwei Drittel. Das Happy End etwas gewollt. Antiquarisch ist das Buch noch zu haben. Über den Autor Franz Werner Schmidt weiß Google nichts. Hat er später noch Konzentrationslager geleitet oder liegt's am Allerweltsnamen? Und möchte das Buch nicht mal wieder jemand auflegen? 7.2.2011 12.45 Uhr Im Flugzeug nach Fuerteventura. Unter uns der Atlantik. Neben mir Philipp, Katrin und Sascha. Dann die Inseln, kreisrunde Vulkankrater. Aufbruchsstimmung und Beunruhigung halten sich die Waage. Wichtigste Frage nach der Ankunft: Wo ist das WLAN? 8.2.2011, 8.20 Uhr. Traum: Auf der Oberfläche der Sonne verursacht eine von der Erde ausgesandte Sonde eine Störung. Zuerst sieht man nur einen kleinen schwarzen Fleck, der sich aber rasch ausbreitet. Schließlich erlischt die Kernfusion auf der Sonne ganz. Mit C suche ich im Dunkeln nach Kerzen, aber sinnvoll scheint das nicht. Es kann nur noch Tage oder Stunden dauern, bis die Temperatur auf diesem Planeten für immer bei minus 273 Grad angekommen ist. Da helfen Kerzen jetzt auch nicht weiter. Wir resignieren. Vor Sonnenaufgang gebadet. Nur 15 Meter zum Meer. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Brandung einen nicht auf Felsen wirft. Beim Tauchen zwei unterschiedliche Sorten Fische gesehen. 10.02.2011, 19 Uhr. Ausflug zum Surferstrand. 4 Meter hohe Wellen rollen auf den Strand. Man versucht, ins Meer reinzulaufen und wird wieder rausgeschleudert, ein großer Spaß. Die Unterströmung so stark, dass es einem die Beine wegzieht. Passig? Da, wenn sie die rote Fahne aufziehen, müssen wir alle sterben. Ja, du lachst. 12.02.2011, 12.13 Uhr. Den dritten Tag hintereinander starke Schwummrigkeit. Kann nicht arbeiten. Gestern noch krampfhaft Satz für Satz unter die Datei gestrickt, aber während ich schreibe, weiß ich nicht, was weiter oben im Absatz steht. Teilweise nicht, was im vorigen Satz steht. Heute 6 oder 7 Meter hohe Wellen. Auf einmal saugt es mich raus, weit entfernt vom Strand schlucke ich Wasser und gerate in Panik. Aber dann spült es mich auch wieder zurück. Sehr unheimlich, dieses Meer. Der jährliche Bodycount auf den Inseln ist dreistellig. 14.02.2011, 15.11 Uhr. Schon beim Frühstück der mit Spannung erwartete Götztext. Sascha gibt das iPad rum, Enttäuschung. Man will ja das hören, was man kennt, und dann hört man: In dieser Hinsicht sind die Tagebücher von Peeps keine einfache Lektüre. Als hätte er seine Apparate für das Projekt Journalismus komplett runtergefahren. Gleiches Gefühl wie bei seinem Auftritt bei Harald Schmidt, wo er seine aus der Unmittelbarkeit der Rede kommende Schriftsprache selbst nicht spricht. Oder der Spiegel hat ihm alles wegredigiert, keine Ahnung. Aber was sind denn das für Sätze? Das Begleitbuch zur jetzt vorliegenden Gesamtausgabe von Peeps Tagebüchern, der sogenannte Companion, informiert über historische Hintergründe. 15.02.2011, 11.37 Uhr. Endlich das Kapitel abgeschlossen, in dem Michel dem Amnestiker die Tarotkarten legt und sein Ende vorhersagt. Ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemand komisch findet. Aber wenn mich irgendwas im Leben wirklich aufgebracht hat, dann das gegen jedes Denken, jeden Gedanken und jede Aufklärung immune Gefasel von Sternzeichen, Rudolf Steiner und extravaganten Ahnungen fremder, unbegreiflich tröstlicher Welten. Freundschaften sind mir deswegen zerbrochen. Ich kann dem schon lange nur noch begegnen durch Affirmation. Affirmation als Rache. Alles, was Michel vorhersieht, trifft genau ein. Die Zukunft ist düster, der Held stirbt, die Dummheit siegt. 20.02.2011, 15.41 Uhr. Wenn ich bei der Arbeit in Gedanken von meinem Rechner aufschaue, bin ich immer geneigt, die Wolkenbank am Horizont für einen Tsunami zu halten. Über Nacht hat eine Flutwelle den Holzsteg, der 30, 40 Meter über den Strand führt, abgerissen und weggeschwemmt. Es ist Vollmond. Einmal täglich wirft eine große Welle die Sonnenbadenden kreischend zur Seite. 21.02.2011, 9.18 Uhr. Arbeite wieder wie eine Maschine. Täglich vor Sonnenaufgang ins Meer, dann Arbeit, ab 4 oder 5 Uhr Feierabend. Lektüre, Schuld und Sühne. 25.02.2011, 17.22 Uhr. Liege mit Passig in den Dünen zwischen schwarzem Lavagestein und schaue auf die Wellen. Gespräch über den Tod und das Nichts. Habe den Eindruck, mich ganz unverständlich auszudrücken und überlege, Passig zu bitten, in 30, 40 Jahren auf dem Sterbebett noch einmal an mich und diesen Tag in den Dünen zurückzudenken. Vielleicht, dass es dann verständlicher ist. Sie bestreitet es. 27.02.2011, 4.13 Uhr. Traum. In unserem Ferienbungalow stehend schwerer Anfall von Inexistenz. Ich bin nicht mehr da und auch die Gegenstände um mich herum nicht. Ich sehe Passig durch die Tür kommen, hinter ihr der Schatten einer zweiten Frau. Ich versuche mich ihnen durch angestrengtes Atmen bemerkbar zu machen, vergeblich. Schließlich schwebe ich, die Knie in der Luft und beide Arme über der Brust gekreuzt wie ein ägyptischer Pharao auf sie zu und sage: Ich wollte nur, dass du mal siehst, wie sich das anfühlt, das Nichts. Das ist es. Und dass sie keine Angst vor mir haben muss. Wenn ich ihr etwas antun wollte, risse es meinen Körper fort von ihr. Wenn er auf sie zuschwebe, sei ich harmlos.